Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast in der Radio Siegen Spin-off Edition. Heute wie immer mit mir Fabian und natürlich auch mit dem großartigen Daniel hier im Studio von Radio Siegen. Heute mit dem zweiten Teil des Horrorhauses von Höxter, womit wir letzten Monat an diesem Sendeplatz angefangen haben. Da kommt heute einiges auf uns zu. Daniel, bist du ready dafür?
Ja, auf alle Fälle. Ich freue mich wieder hier zu sein. Auch ein Hallo von mir, liebe Leute. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Ich würde sagen, wir geben zu Beginn dieser Folge so eine kleine inhaltliche Zusammenfassung, damit ihr nochmal ganz kurz abgeholt seid, wo wir uns letztendlich befunden haben, als wir aufgehört haben.
Genau, wir haben die Beziehung von Wilfried und Angelika W. beleuchtet. Die beiden, die ja, führen eine relativ seltsame Beziehung, sind verheiratet, geben sich aber als Geschwister aus, locken immer wieder alleinstehende Frauen über Kontaktanzeigen für Wilfried an, der ja dann schnell anfängt, Kontrolle und Macht auszuüben, die sozial zu isolieren, körperlich zu züchtigen, deren Geld zu kontrollieren, denn er selber ist arbeitslos zum damaligen Zeitpunkt. Und Angelika gibt sich als Schwester aus, die dann quasi für ihn da fungiert. Jetzt sind die nach Höxter gezogen, er betreibt einen Kiosk, sie ist Sozialhilfeempfängerin. Man hat sich offiziell scheiden lassen, einfach nur um möglichen Geldteilungen da irgendwie Herr werden zu können, weil er noch irgendwelche Unterhaltssachen offen hat. Und da befinden wir uns jetzt.
So sieht's aus. Und wie fast bei jedem Film hat dieser Trailer bereits einiges verraten. Nichtsdestotrotz, hört doch mal in die alte Folge nochmal rein, zu finden bei Spotify und Co. Dann seid ihr auf jeden Fall komplett im Thema und könnt auch diese Folge komplett verstehen.
Richtig. Wir sind im Jahre 2011 in Höxter Bosseborn. Christel P. ist gelernte Betonwerkerin, allerdings arbeitslos zum Zeitpunkt 2011. Sie lernt Wilfried online kennen über ein Flirtportal. Sie lebt eigentlich in Magdeburg und hält sich mit dem Austragen von Zeitungen über Wasser. Zu ihrer volljährigen Tochter hat sie keinen Kontakt mehr. Sie ist seit über 2 Jahren Single und sehnt sich danach, irgendwie auch wieder mal anzukommen im Leben. Sie antwortet auch auf eine Anzeige bei Bauer sucht Frau, wird aber quasi nicht genommen. Und ja, dann stößt sie auf Wilfried. Eine sympathische Kontaktanzeige, beziehungsweise er nimmt Kontakt auf ihre Anzeige auf und das wirkt alles so individuell, so ach, er schreibt mich an, wie schön. Was sie nicht weiß, ist, dass sie quasi eine Copy-and-Paste-Nachricht von ihm bekommt, die er an über 100 Frauen geschickt hat, wo er dann einfach ja gießkannenprinzipmäßig versucht, in Kontakt zu treten.
Ja, interessant. Du hast gerade gesagt, dass sie sich für Bauer sucht Frau beworben hat, aber dort abgelehnt wurde. Hier ist es ja jemand mit einem vermeintlichen Gut, also so einem kleinen Hof, ja, der sich an sie wendet. Das heißt also, es ist so ein bisschen vielleicht so die kleinere Variante, die medienbefreite Variante von Bauer sucht Frau, ja, die sie hier vielleicht wittert.
Ja, das auch, ja. Die beiden telefonieren viel miteinander, tauschen SMS auf und irgendwann, auch das hatten wir schon, steht er einfach so vor Christels Haustür und bietet ihr an, sie mitzunehmen nach Höxter auf seinen Hof.
Verrückt.
Wo er eben mit seiner Schwester Angelika lebt. Christel hat, wie gesagt, sehr, sehr engen Telefonkontakt in den letzten Wochen gehabt und sich in Wilfried verliebt, beziehungsweise in die Vorstellung, die er vermittelt hat auf jeden Fall. Und so beschließt sie sich dann ganz spontan mit nach Nordrhein-Westfalen zu kommen und wundert sich nicht, dass Wilfried quasi auch schon so eine Art Umzugsauto mitgebracht hat, also so eine Art Lieferwagen, wo dann schon alles eingeladen werden kann. Also der will direkt Nägel mit Köpfen machen.
Ja. Wartet nicht lang. Das musst du dir auch mal reinziehen. Stell dir mal bitte vor, du fährst quer durchs Land und klingelst bei wildfremden Personen, um die irgendwie mitzunehmen. Ja. Also, was für Nerven muss man denn bitte schon haben, um sowas durchzuziehen?
Ja. Ja, sie zieht das auf jeden Fall durch. Und am Anfang ist in Bosseborn auch alles harmonisch. Wilfried führt sie über den Hof. Mittlerweile wurden Tiere angeschafft. So ein bisschen Landwirtschaft wird betrieben. Oh. Sie scheint das irgendwie alles ganz okay zu finden, auch wenn, wie gesagt, der Hof sehr, sehr heruntergekommen ist. Ich weiß nicht, das hat sie offenkundig nicht so gestört. Er und Christel schlafen im Wohnzimmer auf der Couch. Angelika, die vermeintliche Schwester, schläft im selben Raum mit auf einer anderen Couch. Denn es ist ja, wie gesagt, der einzig beheizte Raum im Haus. Das ist allein schon auch irgendwie komisch, dass die dann da so eine Gästematratze in der Ecke hat und die dann da sich das Zimmer teilen, das würde mich ja schon vielleicht ein bisschen abschrecken.
Ja, mich auch, ne? Und jetzt sagst du, irgendwie seit 2 Jahren Single, irgendwie Kind ist aus dem Haus, ne? Also, ich kann mir vorstellen, dass es für Christel ein riesiges Abenteuer auch war.
Ja, und sie ist auch, sie freut sich darüber, dass Wilfried gar nicht so zudringlich wird. Er lässt es langsam angehen, aber es ist auch immer die Schwester Angelika dabei. Ne? Auch bei jedem Ausflug ist Angelika immer dabei. Das irritiert sie irgendwann. Also sie kann diese Lebensumstände, dass es da alles ein bisschen dreckig und schmuddelig ist und heruntergekommen, damit kann sie offensichtlich leben. Aber diese zunehmende, erdrückende Nähe der Schwester, die nervt sie dann doch jetzt immer mehr. Zumal es sie verwundert, dass die Schwester so eifersüchtig zu sein scheint. Also die scheint ihrem Bruder da nicht so zu gönnen, dass der da eine neue Frau hat.
Mhm.
Weihnachten und Silvester 2011 verbringt Christel dann in Magdeburg in ihrer Wohnung, die sie noch hat. Und wird dann da auch von Angelika und Wilfried abgeholt. Und auch da ist irgendwie am Anfang wieder alles gut, aber nach dieser Rückkehr nach Höxter ist dann nichts mehr normal. Also irgendwelche körperliche Nähe gibt es auf einmal nicht mehr von Wilfried, keine Wärme mehr, auch so emotionaler Natur nicht mehr. Und es gibt dann da auch die ersten Übergriffe. Angelika ist auf einmal total psycho so ausgetauscht, wirft ihr vor, dass sie im Haus rumschnüffeln würde und attackiert sie mit Pfefferspray, rasiert ihr Haare ab und schlägt sie. Also da ist jetzt auf einmal so eine total ausgewechselte Situation. Vorher war das ein bisschen die komische Schwester, die immer am Rockzipfel hängt, und jetzt auf einmal herrscht so pure Aggression.
Ja, und auch hier wieder dieser Punkt, wo man sich fragen muss, wie weit muss man Dinge zulassen, bevor man dann reagiert. Ja, also es ist 2011. Wir haben in der letzten Folge gelernt, dass die beiden sich 2013 aus finanziellen Gründen geschieden haben, aber noch zusammengeblieben sind. Das hieß also, dass 2011 diese ganze Geschichte hier noch davor stattgefunden hat. Und man muss sich dennoch fragen, hey, warum macht Christel das Ganze mit? Denn sie hat ja scheinbar ein Zuhause gehabt in Magdeburg. Und wenn sie jetzt hier auf zwei verschiedene Welten trifft, muss man sich schon, finde ich, fragen, hey, warum entflieht sie dem Ganzen nicht? Weißt du denn, ob sie auch ihre Papiere und sowas abgegeben hat? Nee, also stand sie ähnlich hilflos da wie die anderen?
Nein, hat sie noch nicht. Ich denke, hier ist das Ding, dass am Anfang irgendwie alles ein bisschen schräg war, aber dennoch auf eine seltsame Art harmonisch, und jetzt die Stimmung halt so plötzlich umschlägt und sie das erstmal natürlich total überrascht. Sie steht jetzt da hunderte Kilometer weg von zu Hause und auf einmal ändert sich alles sehr, sehr abrupt. Ne? Sie muss auf einmal alleine auf der Couch schlafen. Also Wilfried schläft dann erst im Schlafzimmer. Später muss sie auf dem Fußboden schlafen. Sie darf das Badezimmer nicht mehr benutzen, sondern muss sich mit den Katzen das Katzenklo teilen. Also es wird jetzt so total menschenunwürdig. Und jetzt fängt auch diese Kontrolle seitens Wilfried an.
Also auch hier, weißt du, diese Schritte wieder, wie in der letzten Folge, ne?
Ja, ja.
Also auf einmal gibt es das Pfefferspray, dann werden Haare wegrasiert, dann liegt sie nicht mehr auf der Matratze, sondern irgendwie auf dem Boden, bekommt keine eigene Toilette. Also stopp.
Ja. Ja, aufhören. Und da findet auch, das haben wir auch ganz, ganz oft im Podcast, da findet dann auch so eine schrittweise Entmenschlichung statt, ne? Und das macht es dann natürlich auch für so Täter wiederum einfacher, so eine Folter aufrechtzuhalten, weil das Opfer einfach Stückchen für Stückchen einfach nicht mehr als Mensch gesehen und behandelt wird. Ne?
Wurde sie dann auch eingesperrt?
Ja, genau. Jetzt beginnt also diese Kontrolle durch Wilfried, die wir schon kennen. Mhm. Persönliche Gegenstände werden hier abgenommen. Handy, Portemonnaie, Unterlagen. Sie muss sich bis auf die Unterwäsche ausgezogen in der Wohnung aufhalten, damit sie jetzt auch nicht mal einfach so abhauen kann, weil dann wäre sie quasi halbnackt draußen unterwegs. Das ist ja auch so ein Charme-Ding, ne? Mhm. Sie wird in Ketten gelegt, im Schweinestall angekettet, und Wilfried schlägt sie mit einer Schaufel immer wieder, wenn sie was falsch macht. Also nicht mehr so mit der Hand die Züchtigung, sondern jetzt werden Gegenstände benutzt. Angelika hält ihr immer wieder ein Messer an den Hals und droht ihr dann auch mit dem Tod. Also sie ist immer wieder auch so dieser Todesangst ausgesetzt und wahrscheinlich auch eine reale Todesangst, weil du hast ja schon massive Gewalt durch diese Leute erfahren. Du glaubst denen natürlich, dass die auch den Schritt weitergehen würden, ne?
Ja, genau. Also am Anfang ist es noch so ein in etwas hineinschlittern gewesen, ja, und jetzt ist sie so mittendrin, finde ich. Das geht mir alles so schnell, dass ich das so gar nicht richtig nachvollziehen kann, aber dennoch war es so, und offensichtlich war das eine Todesangst, denn auch hier haben wir wieder ein Entziehen der Grundbedürfnisse, eine Entmenschlichung, die stattfindet, und ein ganz klares Machtgefälle.
Ja. Christel formuliert natürlich mehrfach den Wunsch, nach Hause zu wollen, aber sie ist immer eingeschlossen, angekettet, sie wird niemals allein gelassen. Sie versucht dann einmal, wo sie an die frische Luft gelassen wird, sich an die Nachbarn zu wenden, aber die glänzen halt mit Nichtinteresse oder nicht sehen wollen. Ne? Und sie wird immer wieder dann daran gehindert, und so muss sie das 3 Monate lang über sich ergehen lassen. Sie wird allerdings nicht mit dem Leben bezahlen, sondern sie lassen sie letzten Endes gehen, lassen sie mit dem Zug zurück nach Magdeburg fahren, aber vorher lassen sie sie ein Schreiben unterschreiben, in dem sie erklärt, dass die beiden sie immer gut behandelt haben und ihr nie gegenüber handgreiflich geworden sind. Also da will man natürlich so ganz, ganz plump dann irgendeiner so einer Strafanzeige vorbeugen. Ach guck mal, sie hat doch unterschrieben, dass wir, das hätte natürlich niemals Bestand, ne? Also wenn Christel wirklich Anzeige erstattet hätte, wäre das, das Papier nicht wert gewesen, auf das es geschrieben wurde. Aber auch die war, glaube ich, einfach froh, da raus zu sein aus diesem Haus und hat dann natürlich auch immer so im Hinterkopf, okay, ich habe das unterschrieben und auf diesem Schriftstück ist auch noch vermerkt, dass die Verletzungen, die hat sie sich selber beim Treppe runterfallen zugezogen.
Das ist so absurd. Weißt du, allein dieses Schreiben hat in einer normalen zwischenmenschlichen Beziehung überhaupt gar keine Existenzberechtigung.
Ja, und jetzt kommt das Beste.
Also das ist ja aber trotzdem doch der Oberknaller.
Ja.
Ja, wenn du so mit so einem Schreiben hinter sagst, nee, Moment mal, guck mal, hier steht's geschrieben, sie hat sogar unterschrieben. Also das Aufsetzen dieses Schreibens ist doch schon ein Schuldeingeständnis.
Genau, und wie gesagt, das hätte natürlich vor Gericht oder bei der Polizei gar keinen Beweiswert. Ne? Ja. Aber jetzt kommt der absolute Knaller. Die sind ja auch nicht ganz dumm, die beiden. Die wissen, okay, unser Wort steht dann gegen ihr Wort. Da muss noch ein Zeuge her. Und so legen sie dieses Schriftstück am Bahnhof in Bielefeld irgendeinem wildfremden Typen vor und sagen, guck mal hier, das hat sie unterschrieben, die ist die Treppe runtergefallen. Unterschreibt das mal als Zeuge und das macht der. Und damit hat das natürlich für Christel nochmal mehr so eine abschreckende Wirkung, weil jetzt da auch noch ein unabhängiger Zeuge unterschrieben hat, ne? Also auch das, wenn ich jetzt hier gleich am Bahnhof in Siegen stehe und da kommen so zwei abgerissene Gestalten zu mir und sagen, hier unterschreib mal hier als Zeuge, dass das ist passiert, dann werde ich das bestimmt nicht tun. Ja, das ist auch so obskur und ominös einfach.
Und Christel hat daran geglaubt, ja? Sie dachte, dass das wirklich juristischen Bestand hat?
Ja, genau. Christel wird halt bedroht damit, dass das A, juristischen Bestand hat und B, dass ihr Martyrium halt noch schlimmer wird, wenn sie die Polizei anruft. Ne? Und sie macht das dann natürlich nicht so. Sie ist dann auch total traumatisiert in ihrer Wohnung in Magdeburg. Als allererstes rückt sie ihren Kleiderschrank vor die Wohnungstür, weil sie halt Angst hat, dass irgendwelche Übergriffe stattfinden. Sie verbarrikadiert sich da richtig. Mhm. Und es dauert auch nur wenige Stunden, bis Angelika sie in Magdeburg anruft und erneut telefonisch bedroht. Also dieser Übergriff zieht sich dann auch noch in ihr normales Leben weiter rein, was natürlich auch wieder so grenzüberschreitend. Also in deinem geschützten Raum wirst du wieder daran erinnert, ne?
Ja, also wie man auch hier wieder sieht, schlüpft Angelika relativ schnell in altbewährte Rollenmuster und so in der Art und Weise eines aggressiven Callcenter-Agents sozusagen ist sie sofort einsatzbereit und bedroht die Leute telefonisch. Ja. Das finde ich sehr, sehr krass.
Christel ist komplett traumatisiert natürlich auch, ne? Dieses Trauma bricht dann Jahre später auf, als sie dann in den Medien vom Horrorhaus von Höxter erfährt. Da wendet sie sich dann auch an die Medien, da arbeitet sie das dann auch auf, ne? Und dann ist sie halt eine der Frauen, von denen man dann einfach sagen kann, die haben auch dieses Martyrium erlebt, die sind aber nicht gestorben im Vergleich zu der Person, über die wir jetzt als nächstes sprechen, leider, Annika.
Also wir müssen ganz kurz aber auch zusammenfassen, nochmal hier vielleicht als kleinen Rückblick auch, dass letztendlich Wilfried, also am Ende der letzten Folge haben wir über Kathi gesprochen, sehr intensiv. Ja, hier ist es Christel. Sowohl Kathi als auch Christel haben jetzt ihn nicht wirklich angezeigt, beziehungsweise dazu letztendlich hätten sie vielleicht die Möglichkeit gehabt, aber aus Gründen, die irgendwie nachvollziehbar sind, weil sie einfach Todesangst hatten, ist er nochmal drum herum gekommen, um jetzt hier nochmal verklagt und vielleicht auch in Haft gebracht wäre. Das heißt also, die Möglichkeit bestand zumindest, dass man ihn nochmal wirklich stellt.
Ja, genau, aber natürlich, die Frauen waren so traumatisiert und verängstigt, die waren einfach froh, gerade jetzt Christel mit dem Leben davon gekommen zu sein. Ne? Ich glaube, das Letzte, woran die gedacht hat, ist erstmal juristische Schritte einzuleiten. Die war, wie gesagt, einfach hochtraumatisiert, diese Frau. Ne?
Ja, und das meine ich ja, das ist ja die erschreckende Parallele zwischen Kathi und Christel schlussendlich. Dann sieht man mal, wie viel Wucht wirklich sozusagen diese Gewalt hatte, die sie da ausgeübt haben und auch, ne, also dass sie wirklich beide Frauen sich gesagt haben, okay, ich bin so froh, dass ich hier raus bin, ich werde hier gar nichts machen, auf keinen Fall werde ich dann irgendwie die verklagen und sowas, ich möchte mit diesen Menschen einfach nichts mehr zu tun haben.
Genau.
So, ne? Und trotzdem hätten rückblickend betrachtet beide die Möglichkeit gehabt, hätten sie, sagen wir mal, dieses Opfer auf sich genommen und man kann wirklich gut verstehen, warum sie es nicht gemacht haben, aber dann spätere Opfer vielleicht zu schützen insofern.
Ganz genau, ja.
Ja. Und das sage ich vorwurfsfrei.
Vorwurfsfrei. Ja. Das ist auch nicht so rübergekommen.
Ja. Warte, ganz nochmal. Und das sage ich vorwurfsfrei.
Ja, das hat auch, glaube ich, keiner als Vorwurf verstanden. netter Herr aus Deutschland, 46 Jahre, 1,88 Meter groß, 108 Kilo schwer, romantisch, naturverbunden, sucht sympathische Frau für feste Beziehung, die zu ihm hält. Ich freue mich sehr auf Antwort. Auf diese Kontaktanzeige meldet sich Annika im Jahre 2013. Sie ist 33. Sie lebt bei ihrer Mutter. Sie hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihr. Die Mutter kommt auch zu Wort in einer WDR-Doku über diesen Fall. Eine ganz reflektierte und intelligente Frau, die, glaube ich, selber nicht so richtig fassen kann, was da passiert ist und wie man das nicht sehen konnte. Also die sich, glaube ich, auch mehr Vorwürfe macht, als sie müsste tatsächlich, weil sie die Zeichen nicht gesehen hat. Annika macht einen Sonderschulabschluss, also hat auch so eine Intelligenzminderung, schafft es aber, ihre Führerscheinprüfung zu absolvieren, also ist so relativ unabhängig und macht auch eine Ausbildung als Hauswirtschafterin, also ein Beruf, der ja so ein bisschen am Aussterben ist, aber in so Senioreneinrichtungen beispielsweise immer noch irgendwie existiert, und auch da arbeitet sie. Also sie macht dann da so die, wäscht Wäsche, macht so Küchenbesorgungen und so, also hauswirtschaftliche Tätigkeiten einfach. Sie mag ihren Job, aber sehnt sich eigentlich nach dem sich alle Menschen sehen, irgendwie Rückhalt, Liebe, so Glück im Leben einfach. Und so spricht sie halt auf diese Anzeige von Wilfried an, das trifft irgendwie einen Nerv bei ihr. Und die beiden tauschen jetzt ununterbrochen SMS aus, die telefonieren. Und Annikas Mutter, die schildert das dann auch in dieser Doku, sodass die immer so ganz aufgeregt, wenn eine Nachricht kam, so in ihr Zimmer gerannt ist, um jetzt dann zu schreiben, zu telefonieren, so wie so ein verliebter Teenager.
Ja, wollte ich gerade sagen, so ziemlich verliebt wirkt das. Weiß man denn, ob vielleicht Angelika diese Texte verfasst hat? Denn allein diese Kontaktanzeige ist so einfach, wie sie ist, ja doch wirklich perfekt geschrieben.
Ja.
Und da liest man oder hört man zumindest, wenn du es vorliest, keine syntaktischen Fehler raus oder irgendwie so Probleme, sich auszudrücken und so.
Und tatsächlich ist auch, wenn man ihn reden hört oder irgendwie so WhatsApp-Verläufe sieht, wo er schreibt, selbst diese Kontaktanzeige in ihrer Simplizität traut man ihm nicht zu, ehrlich gesagt. Also ich denke, auch Angelika hat die geschrieben, ja.
Ja, also war sie vielleicht der Mastermind.
Ja. Relativ schnell verfällt sie ihm und seinem Charme einfach, und natürlich zieht auch sie relativ schnell nach Höxter-Bosseborn und wohnt dann da mit Wilfried und seiner Schwester Angelika, angeblicher Schwester Angelika, im Saatweg 6 in diesem heruntergekommenen Haus. Zur Verlobung gibt's billigen Modeschmuck aus der DM-Drogerie, weil Wilfried ja, wie gesagt, jetzt finanziell auch nicht so auf Rosen gebettet ist. Das ist Annika aber egal. Die ist jetzt keine monetäre Person. Die sucht halt einfach dieses Echte, und es ist ihr dann, glaube ich, auch egal, dass das drumherum eher einfach ist.
Ja, es kann ein Ring aus dem Kaugummi-Automaten sein. Hauptsache, es ist echte Liebe.
Ja, genau.
Was ich übrigens grundsätzlich cool finde.
Vollkommen. Ja, natürlich. Also das ist, wenn die emotionale Basis nicht stimmt, ist der Rest auch Murks. Wenn halt dann irgendwann finanzielle Sicherheit obendrauf kommt, ist das cool, aber das ist nicht die Basis für ein glückliches Leben. Am 18. Oktober 2013 heiratet Annika ihn. Von dieser Hochzeit erfährt ihre Mutter über eine Mailbox-Nachricht. Die ist also nicht eingeladen zur Hochzeit. Das ist eigentlich außer Angelika niemand eingeladen.
Hier nochmal ganz kurz der Hinweis auf die letzte Folge, beziehungsweise die Info von eben gerade. 2013 haben sich ja auch Angelika und
Wilfried,
danke, geschieden. Das heißt also, es stand einer neuen Ehe nichts im Wege.
Exakt.
Ja. Clever.
Ja. Sie nimmt seinen Nachnamen an und erzählt ihrer Mutter halt auf dieser Nachricht auf der Mailbox, dass sie jetzt verheiratet ist, dass sie den Nachnamen angenommen hat und dass er jetzt ab heute quasi ihre Geschäfte regelt, also dass er für sie so die Geschäftsfähigkeit übernimmt. Das ist für die Mutter, ja, die fühlt sich total überfahren, die erkennt ja ihre Tochter nicht wieder, die findet das auch komisch, nicht eingeladen worden zu sein, aber denkt sich dann noch so, okay, vielleicht wollten die einfach im kleinen Kreis heiraten. Ich hinterfrage das nicht. Ich will auch meine Tochter jetzt nicht hinterfragen und die dann von mir wegtreiben. Ne? So, ich akzeptiere das. Ich freue mich für sie. Ich formuliere auch, dass ich mich für sie freue und nehme das erstmal, wie es kommt. Mhm. Auch wenn ich es komisch finde. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo sie heute mit hadert, tatsächlich.
Verständlich, aber das ist, glaube ich, auch in 99% der Fällen ganz normal, ja, dass du irgendwie als Elternteil, als Mutter oder Vater vielleicht eine eigene Vorstellung von Dingen hast und es einfach hinnehmen musst, wie die Kinder es leben. Und das ist auch erstmal gut so.
Ja, ne, genau. In der Folgezeit gibt es eigentlich keinen großen Kontakt zwischen Annika und ihrer Mutter. Annika meldet sich eigentlich nur noch, wenn sie Geld braucht. Und das kommt jetzt sehr, sehr häufig vor. immer wieder verschiedenste Gründe. Mal muss man sich ein Auto kaufen, mal muss das Auto repariert werden. Annika hat zwei Hunde, mal muss dann ein Hund operiert werden oder hat irgendwelche medizinischen Behandlungen. Die Hunde sind aber schon lange nicht mehr bei ihr. Den einen hat Wilfried in Holland ausgesetzt, den anderen hat er vor ihren Augen erwürgt, um ihr zu zeigen, was ihr blüht, wenn sie mal nicht mehr funktioniert, wie er das möchte.
Oh mein Gott,
was ja auch
gerade so bei Tieren, ja. Das Thema hatten wir auch schon mal, da wird mir also auch wirklich schlecht.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich kann wie gestern über Fritz Hamann sprechen, der aus Menschen Sülze gemacht hat. Das geht mir nicht so nah wie so ein erwürgter Hund, ehrlich. Also es ist ganz komisch.
Ja, ich finde das so unnötig, so das arme Tier. Was soll das denn bitte?
Ja, vor allem so ein Hund, ne? Das ist einfach so ein...
So eine treue Seele.
So eine treue Seele, so ein loyales Tier, das dich einfach nur lieben möchte und geliebt werden möchte, ne? Und das einfach dann so in dem Moment... ja, egal. Ich will nicht abschweifen, aber unterm Strich steht halt, es werden... immer wieder Gelder verlangt für irgendwelche erfundenen Dinge. Insgesamt 25.000 Euro überweist oder schickt Annikas Mutter immer wieder stückchenweise.
Und die hat die Kohle so oder muss sie sich die auch so zusammen
sparen,
aus den Rippen schneiden?
Der geht's gut. So, also
die hat das.
Die ist jetzt nicht keine reiche Frau, weil die hat das.
Sie hat einfach gewisse Reserven und damit kann deren sowas auch machen. Und fürs eigene Kind gibt man das natürlich auch gerne. Okay.
Ganz genau. Es gibt dann immer wieder mal so ganz, ganz sporadischen Besuch. Annika besucht ihre Mutter hin und wieder mal ganz, ganz selten, ist dann aber immer sehr, sehr einsilbig, redet nicht so richtig und kann auch nicht so richtig reden, denn Angelika fährt sie immer hin, die Schwester, und wartet auch immer im Auto vor dem Haus der Mutter. Also es ist immer diese donnernde Wolke, diese schwarze Wolke ist quasi immer gegenwärtig, ne?
Ja.
Und ja, die Mutter, die schildert dann auch, dass Angelika sie ja immer dann zu diesen Treffen gefahren hat. Und die Mutter dann auch mal Angelika kennenlernen wollte, so, da sagt, ach, deine Schwägerin ist draußen im Auto, dann hol die doch mal rein, dann kann die ja einen Kaffee mittrinken, dann lerne ich die mal kennen. Und Annika dann sagte, nee, die willst du gar nicht kennenlernen. Und sie dann so zum ersten Mal gedacht hat, okay, vielleicht stimmt da irgendwas nicht. Mhm. Also vielleicht ist da irgendwas komisch. Irgendwann bringt Wilfried dann dazu, Annika komplett Kontakt abbrechen zu lassen zu ihrer Familie. Und sie muss einen Vertrag unterschreiben, in dem sie Wilfried quasi alle Entscheidungen über ihr Leben zugesteht, was ja auch natürlich auch wieder juristisch nicht haltbar ist. Ne? So, hiermit übertrage ich meine Leibeigenschaft quasi der und der Person. Das ist ja kompletter Bullshit.
Nee, also genau. Es gibt ja diese berühmten Vorsorgevollmachten und da ist es halt schon so, dass es halt möglich ist, aber halt immer nur im Fall der Fälle, dass irgendwie eine Person selbst nicht mehr handeln kann.
Ja, sie muss auch unterschreiben, dass sie den Kontakt zu ihrer Mutter und ihrer Schwester abbricht, die auch nicht kontaktieren darf und auch nicht die Beerdigung der Mutter besuchen darf, wenn sie dann irgendwann mal beerdigt werden muss. Also total, total crazy. Gleichzeitig meldet sich aber Angelika bei Annikas Mutter. Also Annika ist der Kontakt jetzt versagt, aber Angelika meldet sich bei Annikas Mutter und sagt, dass das doch eine Sauerei ist, dass sie quasi keine Hochzeitsgeschenke gemacht hat.
Ja.
Also sie war nicht eingeladen, aber sie hat nichts geschenkt und das ist natürlich eine Frechheit. So.
Ja.
Da lässt sich Annikas Mutter tatsächlich auch ein schlechtes Gewissen einreden und fährt am Saatweg in Höxter vorbei, schmeißt einen Brief mit Geldscheinen und einer Glückwunschkarte in den Briefkasten und sieht dann da zum ersten Mal auch, in was für einem Haus ihre Tochter jetzt wohnt und ist geschockt einfach auch von dieser Umgebung. Ne? Mhm. Klingelt auch, aber die wird nicht geöffnet. Angelika schreibt jetzt über Annikas Handy ihrer Mutter und also das wird jetzt kontrolliert, dieses Handy von Angelika und Wilfried, und schreibt ihr dann, dass sie mit ihr nichts mehr zu tun haben will. Also die Mutter muss jetzt denken, dass ihre Tochter den Kontakt abbricht, weil Angelika mit ihrem Handy schreibt. Mhm. Was sie nicht wissen kann, ist, dass Annika zu diesem Zeitpunkt sich auch nicht mehr frei im Haus bewegen darf. Sie muss jetzt wie zuvor Christel auf dem Fußboden schlafen, ist an die Heizung gekettet und wird da quasi auch wie so ein Tier gehalten.
Ich verstehe das immer nicht so, dass die Leute, also so wiederholt, so oft. Wir haben in der letzten Live-Veranstaltung im Open-Air-Kino über die Intelligenz von Serienkillern gesprochen und festgestellt, dass viele gar nicht clever sind, sondern einfach nur dreist und irgendwie halt ein cleveres Gefüge schaffen. Und das ist offensichtlich Wilfried hier auch gelungen. Denn ich finde das schon krass, dass so viele Frauen drauf anspringen und nicht verstehen, wann sie abspringen müssen. Also wann sie sozusagen sich den ganzen entziehen müssen, um irgendwie sich Hilfe zu holen.
Ja, sich einfach machtlos fühlen. Ne? Wie gesagt, er hat diesem Menschen jetzt, Annika, ja, die jetzt ja wie gesagt auch keine intelligente Person ist und vielleicht auch viele Dinge nicht versteht, hat jetzt das Gefühl gegeben, guck mal, du hast einen Vertrag unterschrieben, das zählt was, ich bin dein Herr und Meister und du hast ja auch den Kontakt zu deiner Familie abgebrochen, wo willst du denn hin? Weißt du, und natürlich sieht die dann keinen Ausweg. Das ist einfach perfide. Der hat sich einfach wirklich sehr, sehr vulnerable Personen gesucht, die eine sehr, sehr große Sehnsucht in sich getragen haben, aber auf der anderen Seite auch einfach, ja, vielleicht wirklich bestimmte Dinge nicht verstanden haben einfach. Ne? Und so dann
war sehr überzeugt, ja, genau, in seiner Art. Ja, also sowohl körperlich als auch mit seinen Argumenten wahrscheinlich.
Ja. Ja, doch hier erleben wir die zuvor schon angesprochene Spirale der Gewalt. Angelika ist jetzt federführend, sie verletzt Annika immer wieder, foltert sie mit einem Elektroschocker und vergewaltigt sie mit Holzstäben. Annika wird gezwungen, Wilfrieds Urin zu trinken. Die beiden rasieren ihr die Haare, schlagen sie und filmen das auch immer wieder oder beziehungsweise machen Fotos. Sie sind dann irgendwann, ja, merken sie, dass ihr Gesundheitszustand sich natürlich massiv verschlechtert, einfach durch diesen Entzug von Nahrung, Schlaf und natürlich auch durch die Misshandlung.
Was machen sie genau mit diesem Bildmaterial?
Das wird dann wieder, es wird nicht benutzt
oder also so. Also es ist jetzt kein Geschäftsmodell im Sinne von Weiterverbreitung im Internet.
Nein, nein. Annika darf manchmal den Hof, also das Haus verlassen, darf so ein bisschen an die frische Luft. Und stürzt auf dem Hof auch, schlägt mit dem Kopf auf, weil sie einfach so kraftlos ist und sich nicht mehr halten kann. Und das ist dann ja auch so eine Sache, das wurde dann auch von Nachbarn gesehen. Die sehen dann auch, dass da eine sehr, sehr geschwächte Frau draußen unterwegs ist. Und wie gesagt, da mache ich den Nachbarn schon auch einen kleinen Vorwurf. Ne? Wenn ich sehe, da geht eine gesunde junge Frau rein vor ein paar Wochen und dann sehe ich die kurze Zeit später wieder und die ist total abgemagert und wirkt auch mitgenommen. So, dann frage ich doch vielleicht mal nach. Ne?
Ja, ich meine, natürlich ist es ein sensibles Thema und natürlich ist es irgendwie schwierig, diese Frage zu stellen und auf Menschen zuzugehen. Denn es kann ja auch einfach sein, dass es eine Bekannte der Familie ist, die irgendwie todkrank ist oder sowas. Weißt du? Und dann möchtest du vielleicht nicht nachfragen. Du willst dann nicht geschmacklos rüberkommen und so.
Ja, aber das ist ja schon das wiederholte Mal, dass da eine Frau dann auf, da kommen ja, das ist ja kein Hospiz, wo lauter Frauen dauernd zum Sterben hinkommen.
Ne? Exakt, und das ist der Punkt.
Es geht ihr jetzt immer schlechter und sie nässt sich auch immer wieder ein und die beiden wollen nicht, dass sie da immer auf dem Fußboden einnässt, deswegen fesseln sie und legen sie in so eine Badewanne, in so einem Waschkeller und Angelika dreht dann auch das Wasser auf und sagt dann irgendwie relativ emotionslos zu Winfried, ja, das Wasser läuft jetzt, die ersäuft jetzt da unten die Alte, tut sie aber nicht, also irgendwie ist da noch so ein Lebenswille in Annika und so holt Winfried sie irgendwann aus dem Wasser. Sie ist jetzt an einem Punkt, wo sie einfach super geschwächt ist, kaum noch selbstständig laufen kann. Und die beiden verhöhnen sie quasi weiter. Sie machen das Scheunentor auf, also das ist in so einem Scheunenbereich, dieser Waschkeller, und sagen ihr, da ist die Tür, du kannst jetzt gehen, da ist die Freiheit. Aber sie schafft es einfach nicht mehr. Sie findet einfach nicht mehr die Kraft, diese Schritte aus der Scheune hinauszugehen, sondern geht zurück in diesen Waschkeller wie so ein Tier, das weiß, dass es verendet, krümmt sich in dieser Badewanne zusammen und stirbt dann da. Also sie weiß quasi, dass kein Leben mehr in ihr steckt und sie zieht sich zum Sterben zurück. Das ist furchtbar.
Es gibt immer so die Zeitpunkte hier im Podcast, wo man sich schwer zurückhalten muss. Aber ganz, ganz schwer.
Ja.
Wie schlimm das ist.
Es ist der 3. August 2014. Annika ist tot und wird von Wilfried und Angelika praktisch in eine Tiefkühltruhe gesteckt, weil man erstmal nicht weiß, wohin mit der Leiche. Also, dass da jemand stirbt irgendwann, das haben sie ja in Kauf genommen mit ihrem Verhalten. Aber was dann mit der Leiche passiert, da hat man sich offensichtlich keine Gedanken drüber gemacht. Also ab in die Tiefkühltruhe. Sie wird mit Lebensmitteln überdeckt, falls mal jemand irgendwie in die Tiefkühltruhe gucken sollte, dass man die nicht direkt sieht. Und Angelika, ja, holt sie immer wieder mal raus, zerstückelt sie so teilweise und verbrennt dann die Teile immer wieder in so einem Ofen, der im Haus steht. Also schneidet immer wieder mal ein Stück ab, schmeißt es in den Ofen, so entsorgungstechnisch.
Warum macht sie das stückchenweise?
Weil es wahrscheinlich auch einfach eine saumäßig harte Arbeit ist, so eine gefrorene Leiche. Also die hat eine Metallsäge benutzt zum Abschneiden. Ne? Und ich denke, es ist sowieso schon schwer, einen Menschen zu zerstückeln mit so rudimentärem Werkzeug. Ne? Und so eine gefrorene Leiche, das ist ja nochmal eine andere Herausforderung.
Okay.
Ich denke, das ist körperlich einfach sehr, sehr anstrengend.
Kostet sie das denn auch Überwindung?
Nö, das ist hier scheißegal.
Woher weiß man das alles von dieser Erzählung mit diesem Scheunentor?
Das erzählt sie später relativ emotionslos und unbeteiligt und da merkt man auch, dass ihr das so auch nicht sonderlich nahe geht. Okay. Ja. Die Asche aus diesem Ofen, wo Annika verbrannt wird, die wird dann immer wieder mit Katzenstreugranulat vermischt und das verteilt Wilfried dann, wenn er mit dem Auto durch die Gegend fährt, so aus den Autofenstern, da ja vom Winde verweht quasi. Niemand soll irgendwelchen Verdacht schöpfen. Ja, das ist grausam. Das ist absolut grausam. Annikas Mutter wird erst später in Folge der Aufarbeitung des Falles vom Schicksal ihrer Tochter erfahren. Die denkt ja, der Kontakt ist abgebrochen, weil Annika das wollte. Und irgendwann ist dann einfach das Horrorhaus von Höxter in den Nachrichten und sie sagt zu ihrem Lebensgefährten, guck mal, das ist doch da, wo Annika wohnt. Und dann wird ihr klar, dass ihre Tochter eben eine der Frauen ist, die es nicht geschafft haben.
Oh Mann.
Ja. Im Oktober 2015 schaltet Wilfried die nächste Kontaktanzeige. Darauf meldet sich die 35-jährige Nathalie. Die findet diese Annonce auch wiederum nett. Wiederum findet sie dieses Lovebombing und diese Aufmerksamkeit von ihm sehr, sehr schön. Wiederum gibt es eine sehr, sehr schnelle Verlobung, nachdem man viel telefoniert und viel schreibt.
Und holt er sie wieder persönlich ab?
Natürlich holt er sie persönlich ab. Und auch schnell wird die vermeintliche Schwester wieder eingeführt in das Gesamtbild, ne? Die ja dann auch immer dabei ist. Ja, aber Nathalie findet das sehr, sehr komisch, was da passiert, denn Wilfried stellt sehr, sehr schnell sehr, sehr krasse Ansprüche, wann sie sich bei ihm zu melden hat, dass auch da die Schwester quasi immer am Start ist. Er fordert einen Schlüssel zu ihrer Wohnung und als sie den nicht rausgeben will, da fällt dann diese liebevolle Maske auch ganz, ganz schnell und er zeigt, was er wirklich für ein Mensch ist. Und er und Angelika tyrannisieren sie jetzt quasi Tag und Nacht mit Telefonterror und ja, machen sich über ihr Aussehen, ihre Figur lustig. Sie hat halt eh so Komplexe, weil sie jetzt nicht normschön ist, sage ich mal. Ne? Auch lustig, dass dann so Leute wie Wilfried und Angelika, die wirklich hässlich sind. Ne? Angelika sieht aus wie der Rumpelwicht aus Ronja Räubertochter. Jetzt mal, ja, und dass dann so jemand sich hinstellt und dann jemand anderen irgendwie bodyshamed, ist auch eine absolute Frechheit. Aber okay, die machen sie da komplett runter und durch diesen psychischen Terror erleidet sie einen Zusammenbruch. Und muss auch eine Zeit lang therapiert werden, wechselt dann irgendwann die SIM-Karte und dadurch wird dann der Terror beendet. Aber also auch da eine Person.
Die hätte einschreiten können?
Nee, aber.
Oder geht das noch weiter mit ihr?
Das ist jetzt dann vorbei, aber die einfach froh sein kann, dass es nur dieser psychische Terror war, dass sie das dann durch das Wechseln der SIM-Karte beenden konnte, dass sie nicht bei ihm eingezogen ist, ihm keine Macht über ihr Leben gegeben hat. Ne?
Aber sie kommt nicht auf die Ideen, irgendwie anzuzeigen.
Nein, erneut nicht.
Eieiei.
Ja. Und dann kommen wir zu Susanne.
Also das zeigt ja einmal mehr, wie angsteinflößend dieses Duo gewesen sein muss.
Ja, auch einfach mal, diese...
Zum dritten Mal haben wir das jetzt.
Auch einfach diese Massivität des Terrors wahrscheinlich. Ne?
Ja.
Ja. Susanne ist so eine Person, die eigentlich schon immer auf der Suche nach Zusammengehörigkeit und Liebe ist. Die wird als Baby von einer Pflegefamilie aufgenommen, so ein Landkind. Mhm. Und muss irgendwie dann schon auch früh Schicksalsschläge hinnehmen. Die Pflegemutter suizidiert sich, als Susanne gerade 16 ist und findet sie dann tot auf quasi. Der Mann verlässt dann mit seinem Sohn diese kleine Familie und sie geht eine Ehe ein, die scheitert, aber sie hat sehr, sehr viel Pech auch im Leben. Ne? So dieses Halt suchen, dieses Ankommen wollen, das findet nicht so richtig statt. Aber auch sie lernt dann natürlich Wilfried kennen. Und sie ist total begeistert, sie erzählt auch ihren Freundinnen, schildert ihn in den schillerndsten Farben, er ist so bodenständig, er trinkt keinen Alkohol, er ist einfach, er raucht nicht, er ist so ein Vorzeigemann, total liebevoll, doch auch ihr blüht das gleiche Schicksal, sie zieht relativ schnell ein, ihr Handy wird konfisziert, ihr Bankguthaben wird quasi von Wilfried und Angelika komplett vereinnahmt, also komplettes Ausnehmen, wie immer.
Ja.
Es gibt erneut diese schriftliche Vereinbarung, wo sie sich absolut unterwirft und auch mit körperlicher Gewalt einverstanden erklärt. Also auch das natürlich, ne, so, ja, ich habe erlaubt, dass ihr mich zusammenschlagt. Auch ihr werden die Haare abrasiert, sie wird geschubst, geschlagen, getreten. Sie muss an ihre körperlichen Grenzen gehen, indem sie immer wieder schwere Säcke, Treppe hoch runtertragen muss. Also ohne bestimmten Sinn und Zweck einfach nur immer wieder diese Sisyphus-Arbeit machen, um die Arbeit halt zu machen, um gequält zu werden. Sie wird ausgepeitscht, sie muss Urin trinken, sie wird gebissen und auch ihr verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand natürlich rapide innerhalb von relativ kurzer Zeit. Ne?
Schrecklich.
Auf diesen verschlechterten Gesundheitszustand, wenn sie dann schwankt, wenn sie Schwäche zeigt, wenn sie so kurze Momente des Aussetzens hat, wird dann wiederum mit Schubsen und Schlagen reagiert, weil sie da ja dann irgendwie nicht funktioniert. Also auch sie wird an ihre Grenzen gebracht und wenn dann ihre Grenzen aufgezeigt werden, dann wird sie dafür bestraft, an der Grenze zu sein. Also auch total perfide.
Unmenschlich, unmenschlich.
Ja.
Wir haben es hier quasi mit einem Junko-Furuta-mäßigen Verhalten der Täter zu tun.
Vollkommen, ja. Sie wird mit dem Kopf gegen einen Schrank geschlagen. Sie verliert immer wieder für mehrere Stunden das Bewusstsein aufgrund dieser Schläge und auch dieser Überanstrengung. Das ist auch natürlich absolutes Warnsignal des Körpers, ne? Wenn der sich so krass runterfährt, dass der einfach in die Ohnmacht übergeht, um sich mal zu regenerieren. Das ist ja...
Ja, dann geht einfach nichts mehr.
Ja. Im April 2016 ist ihr Zustand sehr, sehr schlecht. Sie steht quasi kurz vorm Sterben. Es wird viel an ihr ausgelassen. Wilfried ist voller Wut. Er hat jetzt eine Kleinanzeige bei eBay aufgegeben, wo er seinen Kiosk verkaufen möchte, angeblich aus gesundheitlichen Gründen. Es ist aber einfach finanziell nicht mehr tragbar. Mhm. Und diese Wut, diese wirtschaftliche Wut auch, die wird da natürlich auch an der jungen Frau ausgelassen.
Und wie ist mit Schreien und sowas? Also war das nicht mal irgendwie laut? Ich meine, du hast vom Auspeitschen gesprochen, vom Beißen. Das sind doch alles Dinge, die auch Reaktionen auslösen. Also das hört man doch.
Ja, angeblich ja nicht. Also ich glaube es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube es auch nicht.
Wie nah oder weit entfernt wohnten denn die Nachbarn?
Da ist so ein, also das ist so ein, dieses Haus in Höxter, und dann hat das so einen relativ großen Hof, und an diesen Hof grenzt dann das Nachbarhaus. Also ich sag mal, das sind so Luftlinie vielleicht so 30 Meter. Es ist nicht so, dass das jetzt 50 Kilometer dazwischen sind oder so. Es ist auf jeden Fall eine Distanz, wo man Schreie und sowas durchaus hören sollte. Die beiden, ja, die ahnen jetzt, okay, hier haben wir jetzt bald die nächste Leiche produziert, und das stellt sie ja wieder vor Entsorgungsmöglichkeiten, vor Entsorgungsproblematiken. Und ja, sie haben sie ja dieses Schreiben unterschreiben lassen, dass auch körperliche Gewalt gegen sie okay ist. Deswegen fühlen sie sich auf der sicheren Seite und denken, okay, hier produzieren wir jetzt keine Leiche, wir fahren die jetzt quasi ins Krankenhaus. Die ist ja wirklich in einem besorgniserregenden Zustand, und wir können ja beweisen, dass wir das alles nur mit ihrem Einverständnis gemacht haben.
Ja.
Und so wird das Auto mit gelben Müllsäcken ausgelegt, damit Susanne da nicht irgendwie Spuren hinterlässt. Und ja, es folgt die Szene, mit der wir in Folge 1 eingestiegen sind. Die versuchen, sie ins Krankenhaus zu fahren, wohl wissend, dass sie an der Schwelle des Todes steht, haben eine Autopanne, der Notarzt wird zum Auto gerufen, und zwei Stunden später im Krankenhaus verstirbt sie dann tatsächlich an ihren schweren Verletzungen, an ihren Traumata. Und die beiden haben also eine zweite Leiche produziert.
Das ist, also ich finde, wenn man jetzt hier so den Rahmen hat und das nochmal hört, das ist nochmal unglaublich grausamer. Und mal wieder trifft es die sozial ärmsten Menschen, wie schlimm das ist.
Ja. Ja, es folgt dann natürlich eine Hausdurchsuchung im Saatweg, und man findet dann diese ganzen Schriftstücke, wo dann, also diese ganzen Vertragswerke und auch ein Abschiedsbrief von Susanne, wo man davon ausgeht, dass sie gezwungen wurde, den zu schreiben. Ich glaube, da bin ich jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, da gibt es auch so ein bisschen so widersprüchliche Äußerungen, dass man auch in diesem Verbrennungsofen auch noch so Knochenrückstände von Annika dann irgendwie sichergestellt hat. Also man kann anhand dieses Hauses dann auch einfach ablesen, was da passiert ist. Man findet halt auch diese Stelle, wo Frauen angekettet waren, ne? Also man sieht natürlich auch die Zustände, in denen da gelebt wurde, einfach wie das da auch heruntergekommen war. Und das wird jetzt dann einfach so im Laufe der Zeit aufgearbeitet. Angelika streitet erstmal alle Beteiligung ab, sagt natürlich, dass sie, ja, sie hatte Angst vor ihm. Und das wendet sich dann aber später, also nachdem dann der Prozess dergestalt läuft, dass so das Hauptaugenmerk auf ihm liegt, da ist sie dann auch durchaus stolz auf manche Sachen, und dass sie auch so federführend war, ne?
Mhm.
Da blitzt dann auch so ein bisschen auf, so stolz auf ihre manipulativen Fähigkeiten.
Ja. Also ich glaube, so eine Tatortbegehung kannst du auch in keiner Polizeiausbildung lernen, ne? Das muss ja auch ein unfassbar traumatisches Erlebnis für die Beamten gewesen sein.
Ja, ich will das auch nicht erleben, auf jeden Fall. Das ist wirklich, wirklich, wirklich grauenhaft. Ja, es gibt, wie gesagt, zwischendurch noch die Überschneidung mit dem Fall Frauke Liebs. Haben wir auch schon drüber gesprochen. 2006 verschwunden nach einem WM-Spiel. Eben auch im Bereich Paderborn. Und die hatte ja auch kurz vorher einen Mann kennengelernt. Und der soll auch so ein bisschen so ein Schrauber gewesen sein. Das würde auf Wilfried passen. Daher kam so ein bisschen, glaube ich, das könnte der auch gewesen sein. Allerdings, die hatte Abitur, die war ja angehende Krankenschwester, die hätte sich, glaube ich, von so einem simplen Bauerntrampel nicht so einfangen lassen. Und was natürlich auch so für ihn gesprochen hat, eine ihrer letzten SMS kam ja da auch aus Bosseborn, und das ist ja so seine Gegend, wo er sich so bewegt hat, ne? Aber das ist irgendwie alles, was dafür gesprochen hat. Es konnte kein Hinweis, kein Indiz dafür gefunden werden, dass er da irgendwas mit zu tun hatte.
In welchem Jahr war das nochmal? 2006?
2006, ja.
Gut, es passt auch nur so halb. Also es hätte zu Wilfried selbst schon gepasst, aber zumindest mal Angelika kam noch ein bisschen später in sein Leben, ne?
Ja, genau. Ja, es werden diverse Gutachter gehört, 48 Zeugen, 7 Gutachter müssen irgendwie Aussagen, aber es geht auch um die Schuldfähigkeit, ne, weil eben, wie gesagt, da auch bei ihm eine starke Intelligenzminderung vorliegt. Am 5. Oktober verurteilt das Landgericht Paderborn Angelika W. dann zu 13 und Wilfried zu 11 Jahren Freiheitsstrafe. Also man erkennt durchaus an, dass sie irgendwie so ein bisschen federführend war. Man gesteht auch beiden zu, dass die quasi schuldfähig sind. Wilfried wird dann nach der Freiheitsstrafe in so einer psychiatrischen Klinik Maßregelvollzug untergebracht.
Das heißt was?
Das heißt, dass nach Ablauf der Strafe der erstmal dann den Rest seines Lebens wahrscheinlich in einer psychiatrischen Klinik verbringen wird. Also der kommt nicht mehr raus.
Mhm. Ja. Und Angelika?
Angelika, da hat man von der lebenslangen Freiheitsstrafe abgesehen, weil die so eine Kronzeugenregelung quasi getroffen hat. Also die hat gegen ihn ausgesagt.
Ah, ja.
Das war die Zeit, da hat sie sich noch eher als Opfer verkauft. Mhm. Und als sie dann quasi von dieser Kronzeugenregelung profitiert hat und quasi für eine längere Strafe nicht mehr in Frage kam, da hat sie dann quasi so ihr wahres Gesicht gezeigt und sich rausgestellt, dass eigentlich sie durchaus auch treibende Kraft war. Ne?
Ja, sehr interessant, denn wir haben ja von Sabrina gelernt, dass so ein Gerichtsspruch sozusagen unanfechtbar ist, sozusagen, dass jemand nicht ein zweites Mal wegen einer Sache angeklagt werden kann.
Genau.
Wie ist es in so einem Fall, wenn sich dann die Aussagen komplett ändern?
Dann ist das natürlich auch so.
Kaum zu glauben.
Und dann hat sie dann quasi im Nachhinein so ein bisschen, ja, wie gesagt, sie hat erst davon gelebt, dass man sie sehr, sehr unterschätzt hat und sie diese Rolle auch gut gespielt hat, ne?
Mhm.
Und dann quasi ihre wahre Kompetenz und ihre manipulativen Fähigkeiten erst gezeigt, als sie auf der sicheren Seite war. Und dadurch dann einer schwereren Strafe entgangen. Ob jetzt Wilfried wirklich schuldfähig ist, darüber kann man auch diskutieren. Der hat einen IQ von 59, das ist wirklich, wirklich, wirklich tief, ne?
Mhm.
Also, das ist schon, der wäre wahrscheinlich auch alleine gar nicht lebensfähig. Also und da wundert es einen umso mehr, dass der irgendwie Frauen in seinen Bann ziehen konnte, ne, auch so am Telefon und so, weil, weiß nicht, wenn man da, wie gesagt, auch wie gesagt, es gibt so eine Doku, ich weiß nicht, was es war, ich glaube WDR, wo dann auch so WhatsApp-Verläufe eingeblendet waren, das ist grauenhaft, ja. Da denkst
du, ich glaube, aber weißt du, vielleicht hatte er keine Intelligenz, aber dafür Aura. Also vielleicht hatte er irgendetwas an sich, vielleicht was Geheimnisvolles, was die Frauen toll fanden. Irgendwie sowas. Du hast gesagt, er war groß, so ein bisschen Teddybär-like, hat nicht viel gesprochen, einfach gestrickt. Ist vielleicht für manche interessant.
Vielleicht, ja. Ich weiß nicht, also er ist auch, wie gesagt, glaube ich, so simpel. Er hat auch, glaube ich, vor Gericht gar nicht so richtig verstanden, dass was da passiert und dass er schlimme Dinge getan hat. Also es gibt, Annikas Mutter schildert da so eine Szene, dass sie quasi vor Gericht war an einem der Verhandlungstage. Und sie hat ihn halt einfach nur so angestarrt, weil sie dachte so, du bist doch der Mann von meiner Tochter gewesen, wie kannst du sowas machen? Also sie hat ihn einfach angestarrt, war so in ihren Gedanken, in ihrem Gedankenkarussell gefangen.
Ja.
Und er hat dann so den Blick erwidert und hat dann quasi so auf Angelika gezeigt und den Kopf geschüttelt und sagte, boah, das war das, ne, wissen wir beide, dass die Schuldige ist und so. Einfach so wie so eine nonverbale Verbrüderung mit der Mutter seines Opfers quasi versucht aufzunehmen im Gericht, was ja auch zeigt, dass der keinerlei Empathie besitzt. Ne?
Ja. Krass. Also es ist immer an der Stelle schade, dass man sich das nicht videomäßig mal ansehen kann, denn also wäre mal zumindest interessant, sowas zu verfolgen.
Ja, guckt euch das an. Es gibt da, wie gesagt, ich glaube WDR, wenn ihr bei YouTube Horrorhaus Höxter WDR-Doku, ich meine WDR, ich bin mir sehr, sehr sicher, dann kommt ihr da drauf, da habt ihr dann auch Bilder vom Prozess, da habt ihr dann auch visuelle Eindrücke, da kommt dann auch, wie gesagt, die Mutter von Annika sehr zu Worte. Ja, irgendwie eine, weiß ich nicht, so eine eher reflektierte, angenehme, intelligente Frau, wo man, glaube ich, auch das Gefühl hat, mit der könnte man sehr, sehr angenehme Gespräche führen und wie gesagt, die natürlich jetzt einfach dann im Nachhinein sehr, sehr schlimme Dinge aufarbeiten und erfahren musste. Ne?
Schrecklich.
Ja.
Oh Mann, ich nehme an, dass wir jetzt am Ende sind. Fabian, abschließend die Frage, wir reden häufig über das Thema Resozialisierung, mal abgesehen von der psychischen Frage oder psychologischen. Was denkst du darüber in diesem Fall?
Du weißt ja, ich bin grundsätzlich ein großer Fan von Resozialisierung und ich finde es gut, dass unser Strafsystem nicht auf den puren Rachegedanken ausgelegt ist, auch wenn ich in manchen Fällen mir etwas mehr Rache wünschen würde, ja, so Fälle, die mich sehr emotionalisieren. Aber grundsätzlich natürlich Resozialisierung, aber wir haben da ja auch schon oft drüber gesprochen und unser Schlachtruf diesbezüglich ist ja immer, um zu resozialisieren, muss überhaupt mal irgendwann sozialisiert worden sein. Und ich glaube, das ist auch bei den beiden, also bei Wilfried und auch Angelika, nie so hundertprozentig erfolgt.
Ja, vielleicht können wir hiermit schließen. Und vielleicht den letzten Gedanken nochmal an die ganzen Opfer richten und auch unser Mitleid hier nochmal ausdrücken.
Und dann natürlich auch den Appell an Leute, die uns zuhören. Ne? Das muss ja nicht in so einem Extrem enden wie jetzt hier in dieser Beziehung. Aber das hatten wir schon mal in einer Radiofolge, wo wir über eine toxische Beziehung gesprochen haben, wo aus Kontrolle dann irgendwann auch Besitzanspruch und Mord wurde. Das ist noch gar nicht so lange her. Einfach dieser Aufruf, ne, wenn ihr merkt, ihr seid in einem Konstrukt gefangen, wo ihr schrittweise Freiheiten aufgeben müsst, dann entfernt euch daraus, weil das nicht der Norm entspricht und nicht so sein sollte. Und dann findet man sich eben schnell in so einem Machtgefälle wieder und es passieren Dinge mit einem, die man nie für möglich gehalten hätte.
So sieht's aus. Und wir haben jetzt in den letzten beiden Radio-Siegen-Folgen ein gewisses Schema kennengelernt und einen Teufelskreislauf, wie schnell so einer auch entstehen kann. Und solltet ihr an irgendeiner gewissen Stelle merken, hey, jetzt ist irgendwie so der nächste Schritt erreicht, der nicht mehr cool ist, also dann spätestens bitte die Reißleine ziehen.
Jo, dem schließe ich mich vollkommen an und bedanke mich fürs Zuhören.
Danke euch.
Ciao. Bis zum nächsten Mal.